NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Die Pandemie ist noch da und sie geht weiter. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute gesagt. Denn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt. Und der Minister verordnet jetzt bestimmten Reiserückkehrern eine Testpflicht auf das Virus. Das finden viele Bürger übrigens völlig in Ordnung, so der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Darüber berichten wir gleich und das kommentieren wir auch. Lufthansa denkt derweil aufgrund der Corona-Krise laut über Entlassungen nach. Und in Beirut kämpfen die Menschen mit den Folgen der verheerenden Explosion. Und neben anderen schicken jetzt auch deutsche Organisationen Unterstützung in den Libanon. Über die sogenannte zweite Welle der Corona-Pandemie wird ja schon länger diskutiert. Wann sie kommt oder ob sie schon anrollt. Und das alles ist sicher eine Frage der Definition. Fest steht, das Robert-Koch-Institut hat zum ersten Mal seit 3 Monaten innerhalb von 24 Stunden mehr als 1000 Neuinfektionen registriert. Woher die kommen, ist dann eine andere Frage. Auf jeden Fall wird es ab Samstag eine Testpflicht geben für Rückkehrer aus Regionen, die als Corona-Risikogebiete gelten. Freiwillig ist es bereits seit einer Woche möglich. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
Die jüngsten Zahlen über 1000 Neuinfektionen in Deutschland im Vergleich zu gestern sind für den Bundesgesundheitsminister ein glasklares Indiz.
Wir leben nicht in normalen Zeiten. Wir alle wissen, wir alle sehen, die Pandemie ist noch da,
sagt Jens Spahn, nüchtern und ernst wie immer. Weil aber Deutschland bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen sei und das so bleiben soll, hat er nun Maßnahmen verordnet, um Corona-Infektionen auch zukünftig möglichst effizient einzudämmen. Dazu gehört die Testpflicht für alle, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkommen. Spahn weiß, dass es Kritik an dieser Pflicht gibt. Daher verteidigt er die Maßnahme ein weiteres Mal.
Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist. Aber ich finde, es ist ein zumutbarer Eingriff.
Ein zumutbarer und ein kostenfreier Eingriff. Denn die Tests, die in Zentren, an Flughäfen, Bahnhöfen oder in der Nähe von Grenzstationen durchgeführt werden, müssen nicht bezahlt werden. Auch darüber gab es eine Kontroverse nach dem Motto, wer in den Urlaub fahren kann, kann doch wohl auch seinen Test selbst bezahlen. Eine Kontroverse, die Spahn nicht weiter eskalieren lassen will.
Wir dürfen als Gesellschaft die Frage des Testens nicht zu einer sozialen Frage machen lassen.
Daher zahlt jetzt die Allgemeinheit diese Tests, und zwar über den Gesundheitsfonds, der Krankenkassen Geld für die Versicherungsleistungen zur Verfügung stellt und der zum Teil mit Steuergeld befüllt wird. Den Anteil der Steuern hatte die Bundesregierung Corona-bedingt erhöht. Als Risikogebiete führt das Robert-Koch-Institut weltweit 128 Länder auf. In der EU sind es Luxemburg, 3 nordspanische Regionen sowie die belgische Provinz Antwerpen. Außerdem wird auch die gesamte Türkei als Risikogebiet gelistet. Wer von dort zurückkommt, muss jedoch bereits vorher in der Türkei einen Test gemacht haben und diesen Test selbst bezahlen. Das gilt jedoch nur für die Türkei. Grundsätzlich gilt, bis ein negativer Corona-Test vorliegt, muss sich jeder Rückkehrer in Quarantäne begeben. Wer sich trotz Aufforderung bei der Ankunft in Deutschland weigert, einen Test zu machen, kann das unter Umständen teuer bezahlen.
Bußgeld ist möglich bis zu 25.000 Euro. Das heißt aber jetzt nicht, dass gleich jeder die Rechnung über 25.000 Euro bekommt, sondern es ist eine Entscheidung der Behörde vor Ort nach Verhältnismäßigkeit.
Für den Anstieg der Zahlen auf über 1.000 Neuinfektionen, so viele wie seit Mitte Mai nicht mehr, macht der Bundesgesundheitsminister aber nicht nur die Reiserückkehrer verantwortlich. Es werde auch mehr getestet, sagt Spahn. Er hält ein anderes Phänomen für problematischer, eine gewisse Corona-Ermüdung.
Es gibt das trügerische Gefühl, so schlimm war das doch bislang gar nicht. Das ist menschlich und das ist verständlich. Wir wollen alle unseren normalen Alltag zurück.
Bis dahin aber dauert es wohl noch. Wieder weist Spahn darauf hin, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und Masken zu tragen. Denn
die Pandemie ist noch da und sie geht weiter.
Ein Beitrag aus Berlin war das von Barbara Kostolnik. Um die Corona-Pandemie und um die Frage, wie die Regierungen von Bund und Ländern bei uns sie meistern, geht es auch im aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Zum Beispiel darum, was die Befragten denn davon halten, dass mehrere Bundesländer höhere Strafen verhängen wollen, wenn sie Fahrgäste in Bus und Bahn weigern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Und natürlich auch um die Tests an den Grenzen. Informationen von Markus Sambale.
Dass ein Corona-Test jetzt Pflicht wird für Reisende, die aus Risikogebieten kommen, das findet eine große Mehrheit der Deutschen richtig. 93% befürworten diese Testpflicht, wie sie Gesundheitsminister Spahn angekündigt hat. Die Entscheidung von Minister Spahn, diese Tests für die Reisenden kostenlos zu machen, stößt aber auf Widerspruch. Fast 60% der Befragten finden es falsch, dass der Staat die Kosten übernimmt. Täglich werden wieder mehr Corona-Infektionen registriert in Deutschland. Damit wachsen auch die Sorgen vor einer Ansteckung. Zumindest leicht. Laut ARD-Deutschland-Trend befürchten knapp 30%, dass sie sich selbst oder dass sich Angehörige infizieren. Rund 70% machen sich deshalb allerdings kaum Sorgen. Trotzdem, entschlossen gegen die Pandemie zu kämpfen, dahinter steht weiter eine große Mehrheit. So finden 60% die bestehenden Maßnahmen, wie etwa Abstand halten und Maskenpflicht, richtig. Für 30% gehen die Maßnahmen sogar nicht weit genug. Und wie sieht's mit Kontrollen aus, etwa der Maskenpflicht, für die sich Bayerns Ministerpräsident Söder stark gemacht hat?
Im öffentlichen Nahverkehr gibt es ja diejenigen, die ohnehin kontrollieren, ob man schwarz fährt oder nicht. Und das ist ja eine vergleichbare Situation, die dann gemanagt werden kann.
Das sieht auch mehr als die Hälfte der Deutschen so und ruft ebenfalls nach schärferen Kontrollen. Fast die Hälfte will außerdem härtere Strafen bei Verstößen, wie die repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP zeigt. Um die Maskenpflicht geht's auch in den Schulen, derzeit vor allem in Bundesländern, die früh dran sind mit dem Schulstart. Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, da meinte Regierungschefin Schwesig:
Ich würde eine Maskenpflicht auch in den Schulen begrüßen, nicht in den Klassenräumen, aber in den Gängen, auf den Schulhöfen.
Genau so wünschen es sich auch knapp 60% der Befragten. Eine Maskenpflicht auch im Klassenraum, wie sie in Nordrhein-Westfalen weitgehend kommen soll, hält nur ein Viertel für sinnvoll. Dass der Unterricht wieder regulär, also durchgehend an der Schule stattfindet, das möchte etwa die Hälfte der Deutschen und auch etwa die Hälfte der Eltern von Schulkindern. 44% wünschen sich dagegen den Unterricht abwechselnd an der Schule und zu Hause. Insgesamt ist die Skepsis groß, was den Schulbeginn in Corona-Zeiten angeht. 60% glauben, dass die Schulen nicht gut darauf vorbereitet sind.
Zum aktuellen ARD-Deutschland-Trend war das aus Berlin Markus Sambale. Was bringt denn nun die Pflicht, sich unter bestimmten Bedingungen auf das Coronavirus testen zu lassen? Kann das wirklich die Zahl der Neuinfektionen senken? Und ist es gerechtfertigt, dafür Menschen zu einem Eingriff in ihre körperliche Autonomie zu zwingen? Denn das ist der Test ja nun mal. Uwe Jahn kommentiert.
Die Pandemie zwingt uns zu einem Balanceakt. Immer wieder. Auf der einen Seite sind die Freiheitsrechte und Bedürfnisse der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Auf der anderen Seite geht es um das Recht auf Sicherheit von Leib und Leben aller. Da eine Balance zu finden und zu halten, darum geht es auch bei der Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Denn tatsächlich ist diese Testpflicht eine Einschränkung des Rechtes auf Selbstbestimmung. So etwas wiegt schwer, kann aber legitim sein, wenn es gute Argumente dafür gibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sie. Das erste Argument für die Testpflicht ist ein epidemiologisches. Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten ist die Rate der positiv Getesteten mehr als doppelt so hoch im Vergleich zum sonstigen Durchschnitt. Hier kann man also Infizierte ausfindig machen und isolieren. Das zweite Argument, die Testpflicht kann dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu stoppen und sie betrifft gar nicht so viele Menschen. Vergessen wir nicht, in viele Risikogebiete der Erde werden gegenwärtig kaum Reisen oder Flüge angeboten. Wer trotz allem in der Türkei, in Nordspanien, Luxemburg oder Antwerpen gewesen ist, dem ist vielleicht ein Test auch zuzumuten. Das dritte Argument dreht sich um die Bezahlung. Die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten werden von der Allgemeinheit getragen. Ungerecht mag mancher finden, aber wenn ich in Kletterurlaub oder Skiferien fahre und mir dabei ein Bein breche, bezahlt die Behandlung ja schließlich auch die Kasse. Es geht also ums Solidarprinzip. Es nun wegen der Testpflicht in Frage zu stellen, wäre falsch, findet der Minister. Da hat er recht. Kommen wir zum Schwachpunkt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn führt diese Testpflicht zu einem Zeitpunkt ein, da viele Reisende bereits wieder zurück sind, also spät. Auch bei der Bezahlung hätte man viel früher Klarheit herstellen müssen. Nun ist es vielleicht ja sogar ganz gut, wenn die Juristen sich ausführlich und genau beraten, bevor Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte eingeschränkt werden. Trotzdem, früher wäre besser gewesen. Fazit: Die ganze Pandemie zwingt uns zu einer Balance zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Schutz der anderen. Dem Bundesgesundheitsminister ist dieser Balanceakt bisher gut gelungen, auch bei der Testpflicht für Reisende, die aus Risikogebieten zurückkommen.
Ab Samstag gilt eine Testpflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten. Uwe Jahn kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der deutschen Industrie geht es langsam wieder besser. Die Aufträge, die natürlich durch die Corona-Pandemie eingebrochen waren, die Zahl der Aufträge stieg im Juni um fast 28% im Vergleich zum Vormonat. Das sagt das Statistische Bundesamt. So optimistisch waren die meisten Experten vorher eigentlich gar nicht gewesen. Das Plus gilt allerdings nicht für die Airlines. Die Lufthansa hat von der Bundesregierung vor einiger Zeit 9 Milliarden Euro Unterstützung zugesichert bekommen, damit das Luftfahrtunternehmen halbwegs durch die Corona-bedingte Wirtschaftskrise hindurchkommt. Aber das klappt offenbar nicht so wie geplant. Die Airline erlebt so massive finanzielle Einbußen, dass sie, so sagt die Konzernleitung, nicht drumherum kommt, Mitarbeiter zu entlassen. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Das schlechteste Halbjahresergebnis in der Geschichte der Lufthansa musste Konzernchef Carsten Spohr heute bei einer Telefonkonferenz Analysten und Journalisten präsentieren. Über 3 Milliarden Euro Verlust in den ersten 6 Monaten. Vor allem im zweiten Quartal machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. 80% weniger Umsatz wurde in diesem Zeitraum verbucht. Mittlerweile wächst das Angebot wieder, doch die Nachfrage erholt sich langsamer als erhofft. Carsten Spohr.
Die
Nachfrage wächst auf niedrigem Niveau, vor allem der Interkontinentalverkehr ist noch immer schwierig. Wieder steigende Fallzahlen, teilweise neue Reisewarnungen und das Thema verpflichtende Tests für Heimkehrer, das alles führt noch immer zu einer großen Zurückhaltung bei Reisenden. Im Juli, also mitten in der klassischen Urlaubssaison, lag das Angebot gerade einmal bei rund 20% des Vorjahresniveaus. Auch wenn die laufenden Ausgaben in der Gruppe bereits um mehr als ein Drittel gesenkt werden konnten, noch immer verbrennt der Konzern viele Millionen Euro im Monat. Eigentlich sollten die Mitarbeiter in Deutschland auch ihren Beitrag leisten, um gleichzeitig Jobs zu sichern. Doch entweder die Gespräche laufen noch oder die Vereinbarungen sind noch immer nicht umgesetzt. Doch dem Unternehmen läuft offenbar die Zeit weg. Heute hatte der Vorstand in einem Schreiben an die Mitarbeiter angekündigt, dass es ohne betriebsbedingte Kündigungen wohl doch nicht gehen werde. Dem Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden Spohr geht das alles viel zu langsam.
Alle unsere Wettbewerber auf der Welt haben inzwischen entweder Einigung mit ihren Gewerkschaften oder ohne Einigung mit Gewerkschaften unilateral gehandelt. Wir sind jetzt in Monaten dieser Krise, sogar mit der Bundesregierung waren wir schneller in diesem milliardenschweren Paket. Und das kann nicht sein. Und deswegen war es auch heute Zeit, den Mitarbeitern hier rein Wein einzuschenken.
Nikolai Baublies von der Flugbegleitergewerkschaft UFO wertet das Schreiben an die Mitarbeiter als Versuch, noch mehr Druck auf die Gewerkschaften auszuüben. Und die Aussage, dass alles ginge zu langsam, hält er für zynisch.
Weil entweder er weiß nicht, dass seine Mannschaft regelmäßig sagt, wir kommen nicht voran, wir müssen erst noch den Lufthansa-Vorstand fragen. Und nicht zuletzt die letzten 2 Wochen einfach komplett miteinander in Urlaub war. Da ist es dann doch sehr, sehr fragwürdig, wenn Herr Spohr hier gegenüber der Presse davon spricht, dass ihm das alles zu langsam geht. Wenn er es schneller haben möchte, muss er das seinen Leuten sagen, dass sie sich beeilen sollen, oder er soll bei mir anrufen.
Corona wird Mitarbeiter und Unternehmen noch länger beschäftigen. Lufthansa geht mittlerweile davon aus, dass erst 2024 die Nachfrage wieder auf Vorkrisenniveau liegen wird. Carsten Spohr sieht in dieser Krise aber auch eine Chance, die Luftfahrt neu aufzustellen. Um Ressourcen effizienter zu nutzen, noch nachhaltiger zu werden und nicht um jeden Preis wachsen zu müssen. Insofern gilt nach wie vor das Ziel, 2024 will man auf Vorkrisenniveau fliegen, aber mit deutlich weniger Flugzeugen und wohl auch mit weniger Personal.
Die Lufthansa schreibt wegen der Corona-Pandemie weiter tiefrote Zahlen. Das war ein Beitrag von Roman Warschauer aus Frankfurt. 2 Tage ist es her, dass eine gewaltige Explosion Teile der libanesischen Hauptstadt Beirut in Schutt und Asche gelegt hat. Weil mutmaßlich mehr als 2700 Tonnen hochexplosives Ammoniumnitrat in die Luft geflogen sind. Die haben seit Jahren da im Hafen gelagert. Mindestens 137 Menschen sind gestorben, soweit man das bisher weiß, und Tausende verletzt. Carsten Kühntop ist unser Korrespondent für den Libanon. Und ich habe ihn gefragt, wie es jetzt mittlerweile steht um die Versorgung der Verletzten, um die Suche nach Verschütteten und die Unterbringung von Zehntausenden Obdachlosen.
Die Krankenhäuser waren und sind völlig überwältigt vom Ansturm der Menschen. Etwa 5000 wurden ja verletzt und mindestens drei Krankenhäuser sind dicht. Zum Beispiel das St. George Krankenhaus, eigentlich eine führende Institution im Land. Das ist so schwer zerstört worden, das kann nicht mehr arbeiten. Die Suche nach vermissten Menschen geht weiter, jetzt auch unterstützt von Teams aus dem Ausland. Ja, was die Obdachlosen angeht, die Menschen, deren Wohnungen unbewohnbar geworden sind, die haben im Prinzip jetzt die dritte Nacht vor sich, wo sie ja bei Freunden unterkommen müssen, bei Verwandten, bei Bekannten. Es gibt eine App auf Instagram, wo Unterkünfte vermittelt werden. Da sind die Libanesen sehr findig in solchen Dingen und tun alles, um solidarisch zu sein mit den Menschen, die jetzt Hilfe brauchen.
Der Libanon hat ja in 15 Jahren Bürgerkrieg wahrlich viel Zerstörung gesehen. Wie ist die Stimmung denn jetzt?
Naja, die meisten Libanesen haben diesen Bürgerkrieg ja gar nicht erlebt. Die meisten Libanesen sind zu jung dafür. Der Bürgerkrieg endete Anfang der 90er Jahre. Die Situation im Land war in den vergangenen Monaten natürlich schon dramatisch schlecht. Das Land ist praktisch zahlungsunfähig. Wenn Sie Geld auf dem Konto haben, dann dürfen Sie pro Woche nur eine bestimmte Summe abheben. Dann kam die Corona-Pandemie und die Libanesen haben dann so einen Joke gehabt und haben gesagt, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Erdbeben. Naja, im Prinzip ist diese Mega-Explosion so etwas gewesen wie ein Erdbeben. Und ich glaube, dass viele Menschen das noch immer nicht im Kopf völlig überrissen haben, was das nun letztlich bedeutet für sie selbst, für ihre Stadt, für Beirut und für das Land.
Sie stehen noch unter Schock.
Ja, ich denke ja.
Im Libanon hat es ja im vergangenen Jahr schon monatelange Proteste gegen die Regierung gegeben. Wie steht die politische Führung des Landes denn jetzt da in dieser Katastrophe?
Naja, denkbar schlecht, weil die meisten Libanesen sagen, dass über Jahre fast 3000 Tonnen dieses unter Umständen doch sehr hochgefährlichen Ammoniumnitrats im Hafen lagerte. Das ist nur der jüngste Beweis dafür, dass das System, das Regierungssystem verrottet ist, dass wir von völlig inkompetenten Politikern regiert werden, die völlig verantwortungslos agieren. Wie kann das sein, dass dieses Material über Jahre da einfach so herumlag sozusagen? Es wurde ja noch nicht mal besonders drauf aufgepasst oder geschützt, nicht? Und die Menschen, die verlangen jetzt von der politischen Führung, dass sie abtritt, dass sie sich verabschiedet von der Bühne. Der Staatspräsident zum Beispiel, meine Güte, der war schon im Krieg, war der schon ein Warlord. Jetzt ist er mittlerweile Staatspräsident, schwimmt immer oben sozusagen. Und wenn diese Leute jetzt sagen, das ist ganz schlimm, was da passiert ist, wir müssen das dringend aufklären, wir versprechen euch eine transparente und sehr schnelle Aufklärung, die Leute glauben diesen Menschen nicht mehr.
Wird sich was ändern, politisch?
Der französische Präsident Macron, der ja heute in Beirut war, was ein ziemlicher Paukenschlag war, die Leute haben ihn als Helden gefeiert, sehen ihn so ein bisschen als Verbündeten im Kampf gegen das eigene System. Macron hat gesagt, ihr könnt euch sicher sein, liebe Libanesen, Hilfe wird es nur dann geben, wenn sie nicht in die korrupten Hände geht. Ich weiß bloß nicht, wie er das anstellen will. Und ich habe bisher nicht den Eindruck, dass die politische Elite, die wirtschaftliche Elite, häufig ist das eine und das Gleiche, dass irgendjemand da Anstalten machen würde, abzutreten. Mein Eindruck ist, das sind Leute, die auch jetzt wieder schauen, wie sie diese Krise überleben und wie sie sie sozusagen zu ihrem eigenen Vorteil drehen können.
Unser Nahost-Korrespondent Carsten Kühntop war das zur Lage in Beirut. Bei der Explosion ist übrigens auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft in Beirut ums Leben gekommen. Sie starb in ihrer eigenen Wohnung. Es gibt jetzt viele internationale Hilfszusagen für den Libanon. Darüber haben wir gerade auch schon gesprochen. Die Europäische Union etwa hat Nothilfe in Höhe von rund 33 Millionen Euro zugesagt. Damit soll unter anderem medizinische Ausrüstung finanziert werden. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat 20 Tonnen Hilfsgüter in den Libanon gebracht. Damit könnten etwa Menschen mit Brand- und anderen Verletzungen versorgt werden. Hilfe kommt auch aus Deutschland, beispielsweise vom Technischen Hilfswerk und vom Roten Kreuz. Einzelheiten von Philipp Prost.
Die deutsche Hilfe im Libanon läuft an. Heute Morgen um 6 Uhr ist das Flugzeug mit den Helfern vom THW und der Organisation ISA aus Duisburg in Beirut gelandet. Jetzt laufen die Vorbereitungen, um so schnell wie möglich mit dem Einsatz beginnen zu können. Das Lagezentrum ist in einer deutschen Schule. Die ersten Eindrücke sind erschreckend, sagt Michael Lesmeister von ISA.
Auf dem Weg zu dieser Schule sind wir 3 Kilometer vom Epizentrum der Explosion entfernt langgefahren. Hohe Gebäude, Fassaden beschädigt. Komplette Fensterfronten rausgedrückt, vereinzelt Trümmerteile unten vor den Häusern.
Im Moment verschaffen sich die Helfer ein Bild von der Lage. Der erste Einsatzort ist ein zerstörtes Hochregallager am Hafen. Das THW ist da, um die Suche nach Verletzten zu unterstützen. Dafür haben sie Suchgeräte dabei, Werkzeuge und auch 4 Spürhunde, erklärt Bertram Bär vom THW.
In erster Linie natürlich ist immer die Hoffnung, Menschen zu retten. Menschen aus einer misslichen Lage zu retten, Menschen aus irgendwelchen Trümmern herauszuholen.
Die Helfer wissen, die Überlebenschancen der Verschütteten sinken mit jeder Minute. Dennoch bleibt die Hoffnung, Überlebende zu retten. Es ist durchaus möglich, dass Menschen mehrere Tage unter den Trümmern ausharren und gerettet werden können. Die medizinische Versorgung in Beirut ist allerdings desaströs. Die Krankenhäuser sind völlig überlastet. Deswegen ist die Hilfsorganisation ISA mit einem Team aus Notfall- und Intensivmedizinern nach Beirut gekommen. Die Aufgabe, so Michael Lesmeister, sei gewaltig.
Medizinisch, was man hört, 5000 Verletzte Minimum, mehrere Krankenhäuser angeschlagen, habe ich aber auch nicht gesehen, habe mir nur einen Sicherheitschef vom Airport erzählt. Ja, müssen wir einfach gucken.
Wie dramatisch die Situation ist, berichtet auch Christoph Klemann von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Beirut. Er lebt in der Stadt und hat, wie so viele andere, seine Wohnung von einer Sekunde zur anderen verloren. Sie wurde von der Explosion zerstört. Er selbst hatte Glück, die Lage, die er in den Krankenhäusern beobachtet, sei aber erschreckend.
Keiner hat natürlich mit so einem Unglück gerechnet. Und gestern Abend und auch heute werden Patienten reiheweise an den Krankenhäusern abgewiesen. Also auch Leute, die man vielleicht in Deutschland sofort operieren würde, finden gar keine medizinische Versorgung mehr. Und das ist wirklich dramatisch.
Beim Deutschen Roten Kreuz laufen deswegen auch gerade Vorbereitungen für Hilfstransporte an. Außerdem hat die Bundesregierung dem Libanon Unterstützung der Bundeswehr angeboten. Am Morgen ist ein 13-köpfiges Erkundungsteam von Köln aus nach Beirut geflogen, um zu schauen, was gebraucht wird. Bei Bedarf könnte die Bundeswehr innerhalb kürzester Zeit reagieren. In Köln steht ein Rettungsflugzeug einsatzbereit, um Schwerstverletzte aus dem Land zu fliegen. Außerdem hat die Bundeswehr angeboten, ein in Niedersachsen stationiertes mobiles Lazarett nach Beirut zu schicken. Eine offizielle Anforderung der Bundeswehr aus dem Libanon gibt es aber noch nicht.
Die deutsche Hilfe für den Libanon für Beirut nach der Explosion ist angelaufen. Das war ein Beitrag von Philipp Prost. Und hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 75 Jahre ist es heute her, dass die USA die erste Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima abwarfen. Wenige Tage später folgte dann die zweite Bombe über Nagasaki. Zu einem Zeitpunkt, als der Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg eigentlich schon sicher war. In Hiroshima starben etwa 140.000 Menschen, in Nagasaki 70.000. Mehr als die Hälfte von ihnen sofort und viele später zum Teil auch an den Langzeitfolgen. Heute hat Japan der Opfer gedacht und in Deutschland hat der Jahrestag die Debatte über das wiedererwachte atomare Wettrüsten neu entfacht. Aus Berlin, Lennart Sebald.
Bundesaußenminister Heiko Maas drückt es bei Twitter sehr deutlich aus. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, den Stillstand in der nuklearen Abrüstung zu überwinden, so schreibt er, und geht noch einen Schritt weiter. Für ihn ist die Verhinderung eines neuen atomaren Wettrüstens eine Überlebensfrage für die Menschheit. Auch die Politikerinnen und Politiker aus den Bundestagsfraktionen nehmen den Hiroshima-Jahrestag zum Anlass, um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Linke und Grüne betonen in erster Linie das große Ziel der konkreten Abrüstung. Dabei beobachtet Katja Keul, Abrüstungsexpertin der Grünen, einen aus ihrer Sicht beängstigenden Trend.
Die beiden großen Atommächte Russland und USA investieren Milliarden in Modernisierung und in die Entwicklung neuer Atomwaffen. Nachhaltige Sicherheit kann es nur durch Abrüstung geben. Wir müssen uns daher für einen Abzug der Atomwaffen aus Deutschland und aus Europa insgesamt einsetzen und den UN-Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen.
Die UN setzen sich mit dem Atomwaffenverbotsvertrag unter anderem gegen die Produktion, Lagerung und die Drohung mit Atomwaffen ein. Die 5 offiziellen Atommächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien lehnen den Vertrag allerdings ab. Und auch die Bundesregierung hat sich dagegen ausgesprochen. Sevim Dadelen, die abrüstungspolitische Sprecherin der Linken, kritisiert das scharf. Sie fordert die Bundesregierung auf, den Vertrag zu unterzeichnen und Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen.
Der heutige Tag ist kein Tag der Bekenntnisse, sondern muss ein Weckruf für die Bundesregierung sein, endlich konkret zu handeln.
Auch der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Jirsarei, fordert die Bundesregierung auf, sich mit Nachdruck für Abrüstung einzusetzen. Insbesondere China und Russland müssten an den Verhandlungstisch gebracht werden. Dabei betont er auch die Rolle Amerikas.
Trotz des wichtigen deutschen und europäischen Engagements bedarf es vor allem der Führungsrolle der USA, um die Abrüstung von Atomwaffen wiederzubeleben und weitere Nuklearmächte wie China an den Verhandlungstisch zu holen.
Auch die CDU-CSU-Fraktion warnt vor dem Verhalten Chinas und Russlands. Der Außenpolitik-Experte Jürgen Hart unterstützt deswegen, dass NATO-Staaten zur Abschreckung Atomwaffen besitzen. Und zwar so lange, wie Nuklearwaffen Teil des Waffenarsenals der anderen Staaten seien. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, betont gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio die Bedeutung von Rüstungsabkommen.
Deshalb war es ein so verhängnisvolles Zeichen, dass Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt hat, während er gleichzeitig den nordkoreanischen Diktator hofiert hat. Wir müssen diejenigen belohnen, die auf Atomwaffen verzichten und nicht diejenigen mit großen Gipfeln bedenken und beschenken, die Atomwaffen gegen internationales Recht sich erworben haben.
Abseits der unterschiedlichen Positionen eint die Politikerinnen und Politiker am 75. Hiroshima-Jahrestag eins. Der Schrecken über die Folgen des Atombombenabwurfs. Allein 140.000 Menschen kamen bis Ende 1945 ums Leben. Die Stadt Hiroshima ist seitdem ein weltweites Symbol für Krieg und für Frieden.
Ein Beitrag von Lennart Sebald. Um die Seenotrettung im Mittelmeer ist es schlecht bestellt im Moment. Häufig ist es so, dass Rettungsorganisationen, die mit ihren Schiffen Schiffbrüchige aufnehmen, gar nicht die Erlaubnis bekommen, in einen Hafen einzulaufen, beispielsweise in Italien oder Malta. Und die italienischen Behörden halten auch weiterhin verschiedene Rettungsschiffe in ihren Häfen auf Sizilien fest. Die Folge ist, dass auf dem Weg nach Europa weiterhin Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und um diese Zahl möglichst zu minimieren, soll jetzt bald ein neues Rettungsschiff mehrerer Nichtregierungsorganisationen in See stechen. Das ist die Sea-Watch 4. Die wird finanziert unter anderem von den Organisationen Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen und von dem Bündnis United for Rescue. Aus Berlin, Nina Amin.
Noch liegt die Sea-Watch 4 in einem spanischen Hafen. Letzte Vorbereitungen für den ersten Einsatz des Seenotrettungsschiffs seien notwendig, sagt Marie Naas, die Sprecherin von Sea-Watch. Aber es soll so schnell wie möglich losgehen, denn die Lage im Mittelmeer spitze sich momentan dramatisch zu.
Es sind Tausende von Menschen in den letzten Wochen in Italien angekommen. Unsere Aufklärungsflugzeuge haben alleine in den letzten wenigen Wochen über 2000 Menschen gesichtet. Gerade in den Sommermonaten, wenn das Wetter besser ist, werden natürlich besonders viele Menschen übers Mittelmeer fliehen. Weil wir keine zivilen Seenotrettungskapazitäten gerade vor Ort haben, ist es umso wichtiger, dass wir so schnell wie möglich zurück in den Einsatz kommen.
Unterstützt wird die mehr als 20-köpfige Mannschaft dabei von Ärzte ohne Grenzen. Eine Ärztin, eine Hebamme und zwei Krankenpfleger würden sich um die Geretteten kümmern, unter ihnen oft Schwangere und Kinder ohne Begleitung, sagt Oliver Behn, Projektleiter bei der medizinischen Hilfsorganisation.
Und wir wissen aus den Einsätzen von unseren Teams auf den anderen Schiffen, dass praktisch jeder, der aus diesen überfüllten Booten aus Libyen flieht, extrem schutzbedürftig ist. Einige von ihnen haben ein kaum fassbares Ausmaß an Gewalt erlebt, an persönlicher Gewalt, sexualisierte Gewalt, sind Opfer von Menschenhandel und Überlebende von Folter.
Diese Menschen dürften nicht von der libyschen Küstenwache zurückgebracht werden. Teams von Ärzte ohne Grenzen seien in den libyschen Lagern im Einsatz und wüssten, wie schlimm die Zustände dort seien. Die EU spiele dabei eine wichtige Rolle, kritisiert Behn.
Das Zurückbringen und die Finanzierung der libyschen Küstenwache wird von der EU gemacht.
Sabine Bilz, Pastorin und Gründungsmitglied von United for Rescue, bewegt vor allem, dass Menschen auf ihrem Fluchtweg über das Meer ertrinken. Auf Initiative und mit großer Unterstützung der evangelischen Kirche hatte das Bündnis das frühere Forschungsschiff Anfang des Jahres ersteigert. Jetzt sei das Schiff umgerüstet. Bilz freut sich, dass mehr als 550 Organisationen daran Anteil hatten. Aber
es ist ein Unding, dass sich Kirche
ein Eiscreme-Unternehmen, Kindergärten und Bauernhöfe an der zivilen Seenotrettung beteiligen müssen. In der heutigen Zeit, weil die EU und ihre Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung zur Seenotrettung im Mittelmeer nicht nachkommen.
Dass das Schiff mit den Geflüchteten, wie in der Vergangenheit geschehen, eventuell nicht gleich in europäische Häfen einlaufen darf, sei zweitrangig, heißt es vom Bündnis. Vorrang habe erst einmal, möglichst viele Menschen in Seenot zu retten.
Und das war das Echo des Tages. Sie können unsere Sendung wie immer noch mal nachhören. Sie finden sie auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.